Wir wollen zu Beginn beten und wir dürfen dafür auch dazu aufstehen. Unser Vater in dem Himmel, du bist unser Vater durch deinen Sohn Jesus Christus, der unser Herr geworden ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch heute Morgen begrüßest und uns begleitest durch diesen neuen Tag. Wir danken dir, Herr, für den Frieden im Lande. Ich danke dir, Herr, dass wir so zusammen sein dürfen. Danke, Herr, für die Gemeinschaft der Gläubigen, die du gestiftet hast und uns immer wieder gewährst. Danke, Herr, für dein Wort, das uns nährt. Danke, Herr, dass du unser Stern bist, der vor uns hergeht. Danke, Herr, dass wir wissen, wenn unser Pilgerweg hier zu Ende ist, dass du auf uns wartest und wir bei dir sein werden. Wir danken dir, Herr, für so viel Gutes, das wir aus deiner Hand empfangen dürfen. Aber Herr, wir wünschten so sehr, dass andere, die wir kennen, lieben, dass auch die mit uns kämen und dass wir sie bei dir begrüßen könnten. O Herr, wir bitten dich ganz besonders, lass jeweils unsere Familienkreise intakt sein vor dir in deiner Gegenwart. Lass niemanden dort fehlen. Wir bitten dich, Herr, schenke es uns, dass auch unsere Nachbarn da sind, solche, die du uns über den Weg führtest. O Herr, lass uns hier in dieser Zeit ein helles Licht für dich sein. Ja, Herr, und wenn niemand antwortet auf unser Zeugnis, lass uns, Herr, wie Jesaja, dir treu bleiben. Und wenn nichts geschieht, Herr, auch du hast erlebt, dass jeder dich verließ, als du starbst. Lass uns bereit sein, das Auge auf dich gerichtet zu halten und dir nachzueilen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, schenke uns noch einmal einen gedeckten Tisch und lass uns genährt werden und dann gestärkt in den dorthin gehen, wo du uns dann hinführst, um für dich da zu sein. Schenke viel Gnade, Herr, noch einmal zu rechtem Reden, zu rechtem Hören, zu rechtem Aufnehmen, ja, zu rechtem Weitergeben. Amen.
Amen.
Der erste Petrusbrief, wir wollen weiter graben. Es ist noch sehr viel Wertvolles in diesem Brief. Wir dürfen ihn mit nach Hause nehmen und weiter forschen. Natürlich leitet der Herr an jeden von uns etwas anders als den anderen. Er weiß, was wir brauchen. Aber es ist schön, einmal durch einen Brief zu gehen und im Zusammenhang ihn zu studieren. Es war nicht die Absicht, den ganzen Brief hier durchzunehmen. Meine Absicht war, Brot auf den Tisch zu bringen. Und ich hoffe, wir wurden genährt. Wir kommen heute zu Kapitel 2, Vers 11, dem dritten Hauptteil des Briefes. Im ersten, wie schon so oft gesagt, hatten wir einen Lobpreis vor Augen, ein Lobpreis, das auch wir immer wieder gebrauchen können, um unserem Herrn Lob zu bringen. Im zweiten Teil, der mit 1 Vers 13 begann, wurden wir unterwiesen, wie wir uns zurechtfinden können in einer fremden Welt, die uns fremd geworden ist, weil wir zu neuem Leben gekommen sind und unser Bürgerrecht jetzt im Himmel ist und unsere Namen dort eingetragen sind. Und wir eilen dieser Heimat entgegen, aus der alten Heimat in die neue. Und da hat uns der Apostel Petrus vier grundsätzliche Wegweiser gegeben, die eine große Hilfe sind, auf die wir uns immer wieder an die denen wir uns immer wieder ausrichten dürfen. Jetzt, wie mit einem Vergrößerungsglas, nimmt er dieselben Gedanken und bringt sie noch etwas näher in unseren Alltag hinein. Wie gesagt, 1, 3 bis 12 ist das Loblied für unser Heil. Dann, wie finden wir uns zurecht, allgemein, grundsätzlich, in dieser fremden Welt als Neugeborene? Jetzt wirft er Licht auf unsere verschiedenen Situationen im Leben. Der eine befindet sich hier, der andere dort. Und jetzt beleuchtet er einmal diese Lagen, diese Situationen und zeigt uns, wie wir als Wiedergeborene dort unser Licht leuchten können. Das tut er auf eine interessante Art und Weise. Er erlässt zunächst einmal zwei Aufrufe. Das ist ein Doppelaufruf. Er hat eine verneinende Seite und eine bejahende Seite. Es ist eigentlich ein Aufruf in einem Satz. Und dann wendet er diesen Aufruf an auf die verschiedenen Situationen. In Vers 13 hat er unsere Beziehung zur Obrigkeit, zur ganzen, im ganzen Land, im ganzen Staat, aber dann auch ganz unmittelbar, wie das jeweils aussehen mag. Wir haben ja staatliche Obrigkeit, wir haben Landesobrigkeit, wir haben regionale Obrigkeit, ortschaftliche. Alles dieses gilt als Obrigkeit. Wie leben wir mit Behörden? Das wird ganz praktisch hier. Wir sind nicht Bürger dieses Landes, hier in einem gewissen Sinne schon. Unser Bürgerrecht, unser eigentliches im Himmel. Und dennoch sind wir hier hingestellt, hier belassen als Kinder Gottes, um hier für unseren Herrn unser Licht leuchten zu lassen. Ab Vers 18 betrachtet er uns im Blick auf unseren Arbeitsplatz. Der eine ist hier, der andere dort. Jeder von uns hat einen Chef. Manchmal sind wir unser eigener Chef. Aber dann gilt es auch dort, Verantwortung zu übernehmen. Aber die meisten arbeiten wohl im Zusammenhang mit anderen. Das ist dann sehr praktisch dort. Ab Kapitel 3, Vers 1, nimmt er uns in das Eheleben hinein. Die Frauen, die Männer, wie leben wir miteinander als solche, die unterwegs sind, um eines Tages unseren Lohn in Empfang zu nehmen, unseren Preis. Dann in Vers 8, Kapitel 3, dort beginnt bis zum Ende des Kapitels ein Abschnitt, der nur alles zusammenfasst. Schließlich seid alle gleichgesinnt. Mit wem immer wir es zu tun haben, unser Zusammenleben mit Menschen hier auf der Erde, Gläubige, Ungläubige. Die Gläubigen sollen als solche gleichgesinnt sein und dann in der Begegnung mit den anderen sollen wir nicht Böses mit Bösem vergelten und so weiter. Das ist so die Zusammenfassung. Das ist ein längerer Abschnitt, aber ebenfalls ein praktischer. Dann gehe ich noch einmal zurück zu 2, Vers 11. Geliebte, wir haben zuerst die Anrede. Die interessiert uns, denn die Art und Weise, wie wir einander begegnen, wie wir angesprochen werden, bedeutet sehr viel für die Reaktion. Die Art und Weise, wie Eltern ihren Kindern begegnen, wenn sie etwas von ihnen erwarten. Die Art und Weise, wie wir uns als Geschwister begegnen. Wie sprechen wir zueinander? Wenn Petrus jetzt etwas näher kommt an ihren Alltag, dort wo es beginnt, ja, wie sagt man, brenzlig? Ist das ein deutsches Wort? Ja, wenn ich es noch in Erinnerung habe. Wo es nun wirklich wehtun kann, dort nennt er uns Geliebte. Er kommt uns ganz nahe. Er weiß ja, wie der Alltag aussieht. Er war ja ein Fischer. Ja. Er kennt das alles, von frühmorgens bis spätabends, bis in die Nacht hinein, durchgenackt. Er weiß, wie viele Strapazen man im Broterwerb erleben kann. Und er nennt uns Geliebte, kommt uns nahe wie ein Bruder und sagt, Geliebte, ich rufe euch auf. Er schreibt nicht ermahnen, das haben Sie vielleicht in Ihrem Text. Das ist aber nicht das, was das Wort bedeutet. Es ist ein altes Wort, das vielleicht früher einmal Ähnliches bedeutet hat, wie ich rufe auf. Aber heute klingt das als eine Erinnerung an ein Versagen, an ein Nicht-Nachkommen. Wir werden da erinnert. Das ist aber nicht die Absicht des Apostels. Der Apostel wirft uns nichts vor, er hält uns nichts vor, sondern er ruft uns auf zu einer Lebensweise, die unserer Berufung in Christus entspricht. Wir sind gerufen worden, Jesus nachzufolgen. Er hat uns neu geboren, wir haben eine neue Hoffnung. Wie lebt man jetzt zwischen Neugeburt und Empfang der Hoffnung? Geliebte, ich rufe euch auf, als Ausländer und sich vorübergehend aufhaltende Fremde. Zwei Ausdrücke, Ausländer und Fremde. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und für diese Welt sind wir Ausländer. Wir mögen deutsches Bürgerrecht haben, hier Staatsbürger sein oder eines anderen Landes, welches Landes auch. Wir sind dort in Wahrheit Ausländer. Wenn wir nicht als Ausländer leben, dann sollen wir uns nicht Christen nennen. Verstehen wir das? Christen sind per Definition Ausländer. Und wenn wir uns hier zu stark zu Hause fühlen, das kommt vor, dass Christen sich zu stark identifizieren mit ihrer Nationalität. Christen begegnen anderen Christen aus anderen Ländern und sie bejahen einander, sie gehören zu einem Volk und sind ihrem eigenen Volk entfremdet, dadurch, dass Jesus sie rief. Wir dürfen uns Deutsche, Kanadier, Amerikaner nennen, aber wir dürfen uns nicht zu stark identifizieren mit den Zielen dieses Landes. Ich denke, es ist uns bekannt, dass die Amerikaner, das ist ihr Privilegium eigentlich, dass von Anfang an Christen dort am Ruder waren und das Land geprägt haben. Das stimmt. Aber viele Christen in Amerika, in den Vereinigten Staaten, identifizieren sich praktisch wie Menschen mit ihrem Lande, wie Menschen in einem gelobten Land. Sie sind angekommen, dies ist jetzt das christliche Land. Das ist es schon längst nicht mehr. Von Anfang an übrigens waren zwei Kräfte am Werk. Nicht nur die christlichen Kräfte. Die waren dort stärker am Werk, als wir vielleicht wissen. Aber es waren auch finstere Kräfte am Werk. Und die ganze Geschichte, das ist mir wichtig geworden, als ich einmal Kirchengeschichte zu unterrichten hatte. Von Anfang an sind diese zwei Kräfte da gewesen. Es ist immer eine Frage gewesen, welches wird jetzt oben dran sein und bestimmen. Heute bestimmen in starkem Maße finstere Kräfte. Und das macht Amerika nicht allzu beliebt in der Welt. Sein Verhalten ist nicht mehr christlich. Merkwürdigerweise identifizieren sich sehr viele Christen in Nordamerika immer noch mit ihrem Staat, besonders mit der Republikanischen Partei. Aber sie vergessen, dass sie hier Ausländer sind. Und sie sollten in erster Linie himmlisch denken und von dort her die Angelegenheiten ihrer Heimat, ihres Staates, das war das erste Jahr in diesem Teil, ihres Staates oder am Arbeitsplatz oder wie immer, von dort her ihre Situation im Leben beleuchten lassen. Also wir sind Ausländer und hier Fremde, Touristen bzw. vorübergehend unterwegs Seiende. Wir halten uns auch für eine kurze Zeit, wie meine Frau und ich jetzt zur Zeit. Jetzt kommt der Doppelaufruf. Einmal Nein, zum anderen Ja. Wozu sollen wir Nein sagen? Zu fleischlichen Lüsten. Noch einmal, eine Lust ist die Freude an etwas. Fleischliche Freuden sind Freuden, die zusammenhängen mit unserem Leben im Leib. Unser Leib als lebender Leib hat eine gewisse Dynamik. Zum Teil ist diese Dynamik eine eigene, eine intuitive. Zum Teil teilen wir unsere Lebensweise im Körper mit den Tieren, die sehr vieles von selbst tun. Das ist gut so, wir müssen da nicht groß darüber nachdenken, das kommt von selbst. Aber dann sehr bald unterscheiden wir uns von den Tieren. Es hört da auf und wir müssen erst überlegen, bevor wir handeln können. Das bereitet manch einen, besonders jungen Menschen, Schwierigkeit, weil er gerade an der Schwelle des Lebens ist und dieses jetzt lernen muss. Verantwortung zu nehmen für sein eigenes Handeln mit dem Körper und dann aber auch Verantwortung in der Gesellschaft. Und wenn er nicht richtig erzogen ist, wird er ein richtiger Faulpelz und muss dann von den anderen gleichsam getragen werden. Und das ist nicht das Normale, er soll Verantwortung übernehmen. Wir müssen lernen zu überlegen und uns zu beherrschen und vom Geist her, vom inneren Menschen her, unseren Körper regieren. Paulus legt großen Wert auf diesen Aspekt des christlichen Lebens. Zunächst einmal unseren Leib mit allen seinen Launen und Wünschen regieren. Vielleicht hilft es uns, wenn ich ein wenig hier einen Exkurs mache, zurückkurbele, warum, was es um diese Lüste, diese fleischlichen Lüste ist. Wir sind ausgestattet als Menschen, die aus der Hand Gottes kommen in der Schöpfung, mit drei Grundbedürfnissen in diesem leiblichen Leben. Das zeigt sich in zwei Versuchungsgeschichten. Und in diesen beiden Versuchungsgeschichten wurden sündlose Menschen versucht. Das heißt, wir haben hier ideale Situationen, wo wir den Urmenschen studieren können. Wer ist er, wie reagiert er? Als Sündloser. Der sündlose Mensch, Adam und Eva, wird versucht. Beide wurden gleich versucht. Zuerst natürlich die Eva, aber im Grunde war es dieselbe Versuchung, von dem Baum zu essen, was verboten war. Die erste Sünde war nicht die Lüge oder eine Lüge Evas. Gott hätte gesagt, man soll es nicht antasten. Das hat Gott gesagt. Das steht nicht geschrieben, dass er es gesagt hat. Aber sie waren es war nicht eine Sünderin, als sie das sagte. Sie war noch sündlos. Die Bibel sagt, die erste Sünde war, dass sie ungehorsam waren und vom Baum aßen. Erst dann haben sie gesündigt. Was Eva bis dahin gesagt hat, ist richtig. Ein anderes Beispiel, dies ist ein kleiner Wink für das Bibellesen, dass wir nicht zu schnell Dinge hineinlesen, die dort nicht stehen. Das heißt, von der Eva dürfen wir erwarten, dass sie die Wahrheit sagt. Und Gott hatte wirklich gesagt, man soll es nicht antasten. Martha und Maria, zwei Schwestern, verlieren ihren Bruder. Sie erwarten die Ankunft ihres Meisters Jesus. Ich denke, es ist Martha begegnet Jesus zuerst und dann geht sie zurück zu Maria und sagt, der Herr ruft dich. Aber es steht nicht geschrieben, dass er sie rief. Aber das heißt nicht, dass wir nicht glauben dürfen, dass der Herr das tatsächlich sagt, rufe die Maria. Ja? Wir haben viele solche Situationen, wo wir erst später erfahren, was vorher geschrieben, was vorher stattfand. Also zurück zur Versuchungsgeschichte. Ich sage das, weil das oft gesagt wird. Die Eva hätte hier den ersten Fehler gemacht. Es wird auch gesagt, sie hätte sich nicht ihrem Mann unterordnet. Kann sein, ich weiß nicht, steht nicht geschrieben. Sie hätte sich selbstständig gemacht, vielleicht. Ich möchte mich hüten, das zu sagen. Die erste Sünde war nicht Ungehorsam gegen ihren Mann. Die erste Sünde war das Essen vom Baum. Sie wurde verführt, das sagt uns auch Paulus, ja, aber eben zum Essen vom Baum. Nun erfahren wir, dass Adam und Eva versucht werden auf drei Ebenen gleichsam. Und dadurch erfahren wir, dass sie ansprechbar waren. Die Versuchung war nicht eine Gewalt, sie war nur eine Einladung. Eine Einladung, auf die eine Antwort erwartet wurde. Satan konnte sie, der Teufel, die Schlange, konnte die Menschen nicht dazu bringen, zu sündigen. Er konnte nur einladen. Und das konnte er auf eine schlaue Weise tun, um sie zu überlisten, aber er konnte sie nicht dazu bringen, zu sündigen. Das war die Entscheidung des Menschen. Und da an der Stelle ist irgendwie Adam der Verantwortliche. Das sagt uns Paulus in Römer 5. Obwohl Eva die Erste war, die sündigte. Das wollen wir schon stehen lassen. Wir erlernen, dass also im Menschen Wünsche waren, die angesprochen werden konnten, wodurch eine Einladung geschehen konnte. Denn wenn kein Wunsch da ist, hilft es rein, nichts einzuladen. Das interessiert mich nicht. Hau ab, ja. Aber wenn ein Wunsch, entsprechender Wunsch da ist, dann kann eine Einladung geschehen, diesen Wunsch auf nicht legitime Weise zu erfüllen. Das war die Einladung. Die Wünsche waren so, der Mensch war so ausgestattet und ausgerichtet, dass seine Wünsche von Gott allein erfüllt werden sollten, nicht von anderen Quellen. Nun aber kommt eine fremde Quelle und lädt ein, schau mal, ich werde dir geben, was du willst. Was waren diese Wünsche? Ein Verlangen zu genießen. Essen. Gut zu essen, merkt Eva. Ah, Jesus wird eingeladen zu essen. Auf derselben Ebene. Das Verlangen zu genießen. Wir haben ein grundsätzliches Verlangen zu genießen. Dieses Verlangen meldet sich an zwei Stellen, wo unser Leben auf dem Spiel ist. Das heißt, wir haben ein Verlangen zu genießen, damit wir genährt werden und weiter am Leben bleiben. Die Schrift kann diese zwei Stellen des Genießens in enge Verbindung bringen, besonders in 1. Korinther Kapitel, vielleicht ist es 5, und es ist 6. Im Korintherbrief bringt er die zwei zusammen. Das heißt, in die Nähe voneinander. Die eine Stelle des Genusses ist der Mund. Die andere Stelle ist die Geschlechtlichkeit. Wir haben ein Verlangen, an beiden Stellen zu genießen. Wenn wir diese Stelle nicht hätten oder diesen Wunsch nicht hätten, wären wir wahrscheinlich schon längst gestorben. Wir essen, weil wir Hunger haben und Appetit haben. Das hat Gott so eingerichtet. Das ist eine Hilfe. Und wir hätten gar nicht geheiratet und Kinder gehabt, wenn wir nicht ein Interesse daran gehabt hätten. Das hält die Rasse als solche, die menschliche Rasse, am Leben. Dass wir das wünschen, dass das uns interessiert. Aber jetzt wurde dieses Verlangen, sollte dieses Verlangen an von einer falschen Quelle erfüllt werden. Das zweite Verlangen ist das Verlangen zu haben. Um etwas zu genießen, brauchen wir etwas, und zwar als eigenes. Der Sozialismus, der atheistisch ist, nimmt uns dieses Recht, er spricht uns dieses Recht ab. Ja. Spricht uns dieses Recht ab, etwas zu besitzen. Es kommt neu auf uns zu. In den verschiedenen Ländern ist es die Tendenz, alles von einer Stelle aus in Besitz zu nehmen. Und der Rest, und er kann sich nun zurechtfinden damit, abfinden damit. Die Bibel sagt, dass jeder von uns ein gewisses Maß an Hab und Gut selbst besitzen darf. Und als Israel ein gesundes nationales Leben führte, durfte jeder unter seinem eigenen Feigenbaum seine Wohnung haben. Ausgrabungen zeigen, dass aus einer solchen Zeit sehr viele Privathäuser waren und tatsächlich Israel ein solches staatliches oder gesellschaftliches Leben hatte. Sehr viele selbstständige Leute, Einfamilienhäuser, und man hatte etwas, in einem Maß, das stimmt, aber sie waren glücklich als kleine Königreiche im Bereich einer Familie oder Sippe. Aber wenn die Sünde die Überhand nimmt, dann kippt einiges um in der Gesellschaft und andere Strukturen entwickeln sich, die ungesund sind und die Gesellschaft des Menschen nicht als solche fördern. Jeder von uns darf etwas haben. Das beginnt aber in einer kleinen Gruppe, der Familie, Vater, Mann, Frau, Kinder, das ist dann eine Einheit, aber die Kinder lernen dann mit Hab und Gut, das in ihrer Nähe ist, das gehört dem Vater, sie lernen damit umzugehen, bis dann auch sie so weit sind, dass dann sie sich selbstständig machen können. Das ist der gesunde Weg. Nun aber soll dieses Verlangen zu haben nicht mehr von Gott erfüllt werden, sondern vom Feind Gottes. So war es bei Jesus, ihm wurde alles angeboten, er sagt nein. Er hatte ein Recht, es zu verlangen, und er hatte auch ein Verlangen, alles in Besitz zu nehmen. Es war ihm verheißen im Psalm 2. Heische von mir, sagt der Vater, und ich werde dir geben die Enden der Erde zum Erbe. Und das wird er auch tun, und wir werden mit ihm erben. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt sollte dieses Verlangen erfüllt werden, aus einer anderen Quelle. Und da sagt Jesus nein. Aber Adam und Eva wurden versucht, aber sie sagten leider ja zum Verlangen, zur Einladung zu genießen und zur Einladung zu haben. Die dritte Stelle ist das Verlangen zu sein. Übrigens, diese drei Versuchungen, mit diesen begegnen wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Wenn man sie identifizieren kann, dann ist das eine Hilfe fürs Bibelstudium. Jeder von uns will da sein. Er will existieren, er will nicht sterben. Das ist eine Hilfe, dass wir am Leben bleiben. Auch dieses Verlangen ist ein zweifaches. Wir wollen nicht nur existieren und dann vegetieren, sondern wir wollen etwas bedeuten. Und das ist nicht verkehrt. Und es ist nicht verkehrt, Schmerz zu spüren, wenn wir verunehrt werden. Das erlebt der Apostel Paulus. Das ist eine gesunde Entwicklung. Nur sollen wir vorsichtig sein, dass jetzt nicht unser Verlangen zu sein ein sündiges wird und wir jetzt gleichsam zurückschlagen, Scheltwort mit Scheltwort und so weiter. Wir uns verteidigen. Nein, da sollen wir, sagt der Herr, ruhig bleiben und die Vergeltung, das heißt das Recht, Gott überlassen. Er wird da schon dafür sorgen. Und an dieser Stelle versagen wir Christen sehr oft. Ich persönlich bin überzeugt, dass auch auf nationaler Ebene es für Christen nicht angebracht ist, sich zu verteidigen. Mir ist das wichtig geworden in unserem Dienstagskreis, deutschen Dienstagskreis bei uns zu Hause. Da wurde die Frage gestellt, dürfen wir uns verteidigen? Das ist eine schwere Frage, ich weiß, und ich bin auch nicht am Ende damit. Aber mir wurde aufs Neue wichtig, und ich meinte schließen zu müssen aus verschiedenen Schriftstellen, dass wir tatsächlich als Fremdkörper in dieser Welt eine andere Richtung einschlagen, als Weltmenschen, die Gewalt brauchen, um sie in eine Ordnung binden zu lassen, gebunden zu werden. Wir brauchen keine Regierung, Gemeinde. Die Gemeinde braucht keine Polizei. Sie braucht kein Oberhaupt. Das Gesetz unseres Landes, unseres Reiches, unseres Königreiches ist hineingeschrieben in unser Herz. Wir brauchen keine Verfassung. Wir brauchen kein Oberhaupt, keine Regierung. Wir leben als Familie zusammen, geführt vom Heiligen Geist, von unserem himmlischen Herrn in seinem Wort. Und Christen, die gesund sind, die wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, die haben kein Problem, miteinander zu leben. Aber der Weltmensch, der nicht neu geboren ist, der wie ein Schaf, immer ein verirrtes Schaf, seinen eigenen Weg sucht, da kommen Komplikationen. Da braucht es Gewalt, diese Sünde zu beherrschen. Da braucht es einen Staat. Und der Apostel Paulus zeigt uns auch die Aufgaben eines solchen Staates. Es ist nun ein Problem, in welchem Maße der Christ verwoben ist mit dieser Gesellschaftsordnung. Ich ermutige, darüber zu forschen, nachzuforschen. Aber es hat Grenzen, meine ich. Also, wir haben ein Verlangen zu sein und das ist gut so, nur müssen wir vorsichtig sein, dass wir vom Herrn uns unser Sein geben lassen. Wenn der Herr sagt, jetzt ist Schluss, wir sind noch im Körper, der von der Sünde gekennzeichnet ist, vom Tode. Paulus sagt in Römer 8, der Geist ist Leben, der Heilige Geist in uns ist Leben, aber unser Körper, unser Leib, das Fleisch ist Sünde, das heißt die Sünde wohnt da, und ist von der Sünde gekennzeichnet und muss sterben. Wir werden sterben. Er ist noch nicht vom Heil erfasst. Deshalb muss er ganz bewusst dem Herrn gebracht werden, damit er als Instrumentarium uns helfen kann, uns auszurücken im Dienst für den Herrn. Wir müssen ja mit dem Leib dem Herrn dienen. Aber dieser Leib ist nicht wiedergeboren. Aber er wird eines Tages wiedergeboren werden, wenn wir als Gestorbene auferstehen oder als Lebende verwandelt werden. Das Resultat wird dasselbe sein. Dann haben wir den neuen Leib. Jetzt leben wir in diesem Leibe und müssen es dem Herrn überlassen, ihn zu erhalten und zu bewahren. Also, wir haben diese drei Verlangen und das sind Lüste oder Wünsche. Der Apostel Johannes schreibt einmal von der negativen Seite dieser Wünsche. Übrigens, ja, was ich jetzt. 1. Johannes 2. Habt nicht lieb die Welt und alles, was in der Welt ist. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und dann wird es schwierig. Stolz, Hochmut des biologischen Lebens. Hoffart übersetzt Luther, denke ich. Etwa 15, 16 in 1. Johannes 2.
Hoffärtiges Leben.
Hoffärtiges Leben, das ist zu undeutlich. Ja. Verstehen wir heute nicht mehr. Es geht darum, dass der natürliche Mensch, das heißt, wenn wir vom Fleisch diktiert werden, wenn wir nicht vom neugeborenen Menschen her bestimmt werden, das ist der nicht wiedergeborene Mensch, der geht auf in seinem irdischen Dasein, vom Leib her. Der ist abhängig für sein Dasein vom Leibe. Und er geht auf, er findet seine Sicherheit, sein Sein im Diesseitigen. im biologischen Leben. Je dicker das Auto, je wohler fühlt er sich. Ja? Je größer das Bankkonto, je sicherer fühlt er sich. Je besser das Haus, je schöner das Haus, umso wohler fühlt er sich. Ja? Er findet seine Sicherheit hier in den Dingen dieser greifbaren Welt. Aber Johannes sagt, die Welt vergeht, zusammen mit ihren Freuden, mit ihren Wünschen, mit ihren Lüsten, ja, mit allem ihrem Erfreulichen. Sie geht unter, aber der, der den Willen Gottes tut, der bleibt, der überbleibt die Zerstörung dieser Welt und wird gerettet in eine andere Welt. Der bleibt in Ewigkeit. Und an dieser Stelle testet uns der Herr immer wieder, stellt uns auf die Probe, prüft uns. Wo ist mein Verlass? Ja. Ist mein Verlass nun wirklich auf den Herrn oder auf meine Gesundheit, auf mein Haben, Gut und so weiter? Und dann müssen wir lernen, mit Luther zu sagen, nehmen Sie Weib, Kind, Hab und Gut, ja, nehmen Sie alles von mir, ich bleibe dem Herrn treu. Ja. Wir müssen alles auf offene Hand halten. 1. Korinther 7 sagt Paulus das. Bist du verheiratet? Du kannst deine Frau verlieren. Davon lebst du nicht, dass du in einer Ehe leben darfst und deine Wünsche hier an dieser Stelle nach Gemeinschaft und so weiter erfüllt werden. Das hat ein Ende. Eines Tages kann der Herr dir deine Frau nehmen. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, am Herrn deine Lust zu haben, auch wenn deine Frau dir fehlt? Er hat die Frau gegeben. Er kann sie wieder nehmen, auf offener Hand. Er nimmt es, er gibt es ab. Und anderes, bist du ein Sklave? Bist du frei? Schön, wunderbar. Bist du Sklave? Auch das ist vom Herrn. Du bist frei im Herrn. Halte das ganze Leben in der Hand. Genießen wir das Irdische, aber auf offener Hand, sagt Paulus in diesem Kapitel. Nicht daran festhalten, als ob das unsere Sicherheit wäre. Die Schweizer haben mehrere Säulen, nennen sie es, glaube ich, der Versicherung. Die eine genügt dich, da haben sie noch eine andere. Ich denke, sie haben heute etwa 4 Säulen, die ihnen Gewissheit geben sollen. Aber als Sando damals brannte in Schweizer Halle, in der Nähe von Basel, dann sollen Menschen aus dem Fenster gesprungen sein. Jetzt ist das Ende da, ja. Ihre irdische Sicherheit brach zusammen, oder sie meinten wenigstens. Und jetzt war das Ende. Sie hatten nichts mehr, ja, wofür sie leben konnten. Dann natürlich ist das Leben zu Ende. Aber wir vermögen noch weiter zu leben. Wir sterben dann nicht. Unser Halt ist in einer anderen Welt. Dort sind unsere Säulen. Das will gelernt werden. Wir müssen immer durch das ganze Leben entwöhnt werden von der Brust dieser Welt. Das ist ein ständiger Prozess und das schmerzt. Dann gibt der Herr Pausen, glücklicherweise, und dann rasten wir. Aber dann kommt die nächste Prüfung. Und werden geprüft, ob wir das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben, das Verlangen zu sein, wirklich nur beim Herrn erfüllt sein lassen wollen. Die fleischlichen Lüste, enthaltet euch der Bösen. Die können gut sein, sie können böse sein. Wo sie böse sind, dort wollen wir uns eingrenzen lassen, einzäunen lassen. Es sind einige sehr schöne Verse in Klagelieder, Kapitel 3. Kapitel 3 ist wohl dreimal so lang als jedes der anderen Kapitel. Die sind gleich lang, Kapitel 1, 2 und 4 und 5. Eine eigenartige Struktur. Aber in der Mitte dieses Klageliedes, der erste Teil des dritten Kapitels ist noch Klage, der letzte Teil auch der dritte Teil, aber der mittlere Teil, die Mitte dieses Klageliedes, ist gleichsam wie das Auge in einem Wirbelsturm, Stille. Hier ruht, hier kommt der klagende Dichter zur Ruhe in seinem Herrn. Aber wenn er klagt, dann kann er sagen, du hast mich festgehalten und ich kann nicht raus. Und dann habe ich gedacht, Aber warum will ich raus, wenn ich in der Hand des Herrn bin? Ich fühle mich manchmal wie ein Vogel, der festgehalten wird. Und ich möchte die Freiheit. Hier ist die Freiheit für mich. Ich spüre, ich bin gefangen genommen und ich möchte raus. Aber das ist ungesund. Ich muss lernen, in diesen Grenzen zu leben und dann werde ich meine echte Freiheit erleben. Oder er sagt, du hast mich eingezäunt, eingemauert und ich kann nicht weg. Ja, wo will ich hin? Jesus hat, als er auferstand, Gefangenschaft gefangen geführt. Nicht in die Freiheit gesetzt. In der Gefangenschaft, in dem Gebundensein an Jesus Christus. Und dafür können wir Gott ewiglich danken, dass wir an ihn gebunden sind. Damit wir nicht dauernd von ihm weglaufen. In dieser Gefangenschaft sind wir frei. Weil er unsere Freiheit ist, weil er unser Wohl ist. Er ist unser Leben. Das ist der Alltag eines Christen. Dieses immer wieder zu lernen. Wenn wir die Linien dieser Entwicklung, dieses Lebens kennen, dann sind wir uns besser bewusst, was geschieht und können uns schon sofort einstellen auf das Vorhaben des Herrn in dieser Schule, in der wir uns befinden. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste. Die wollen uns regieren, aber der Heilige Geist will uns auch regieren. Und die zwei, Galater 5, Vers 17, die streiten miteinander. Da ist Konfrontation. Der Geist ist gegen das Fleisch, das von der Sünde her gekennzeichnet ist. Und das Fleisch ist gegen den Geist, ist Feindschaft gegen Gott. Das müssen wir wissen. Wenn wir uns den Launen des Fleisches hingeben, das ist Feindschaft gegen Gott. Auch Petrus sagt hier, diese Lüste streiten wie Soldaten gegen die Seele, gegen unseren inneren Menschen. Da sind wir gefährdet. Da kann Tod eintreten, wenn wir diese Lüste walten lassen. Also das ist das Erste, wozu er aufruft. Und das sollen wir jetzt mitnehmen in die verschiedenen Stationen unseres Alltags. Haben wir es mit der Regierung zu tun, haben wir es mit Herren zu tun, beziehungsweise Arbeitgebern, haben wir es mit Ehepartnern zu tun, ja, mit wem immer auch. Das sind die verschiedenen Lagen des Lebens. Dieses nehmen wir mit, diese zwei Verse, diese drei Verse sind es, nein, zwei, 11 und 12. Die nehmen wir dort mit. Die müssen im Auge behalten werden, wenn wir weiter lesen. Denn das ist ein Satz. Passen Sie gut auf. 2 Vers 11 beginnt der Satz. Vers 13, Entschuldigung. 2 Vers 11 und 12 sind Vorbereitung, sind Einführung. Ab Vers 13. Durch Vers 18. 18 beginnt nicht mit einem neuen Satz. Die Hausknechte in aller Furcht sich unterordnen. Es geht immer noch weiter. Das Subjekt ist schon angegeben. Dies ist jetzt Anhängsel. Kapitel 3 beginnt mit einem kleinen G. Gleicherweise die Frauen den eigenen Männern. Der Gedanke wird weitergezogen. Petrus hat einen langen Atem. Dann Vers 8. Schließlich, kleines S. Schließlich alle gleichgesinnt seiend. Ich habe ein Seit hineingefügt, um das zu helfen. Aber es ist immer noch derselbe Satz, bis zum Ende von Vers 10. Da kommt er zur Ruhe. Aber mitten in einem Gedanken, und dann geht es gleich weiter, bis zum Ende des Kapitels. Aber damit gezeigt, dass dieser ganze Abschnitt abhängig ist von den Versen 11 und 12. Die sind einführend, das ist der Wegweiser durch die ganze Lebenssituation, die uns da geschildert werden. Zurück zu Vers 12. Habt eine edle Lebensführung unter denen von den Völkern. Das ist die bejahende Seite. Das, was jetzt positiv gemacht werden soll. Zuerst das, was nicht gemacht werden soll, die fleischlichen Lüsten sollen nicht die Oberhand bekommen, dort sollen wir kämpfen dagegen. Hier jetzt, habt eine edle Lebensführung. Das kleine Wort haben weist darauf hin, dass dies eine Konstante ist. Und das fordert wiederum Reife. Im Kampf gegen die fleischlichen Lüste werden wir reifer und wachsen. Und dann soll es so weit kommen, dass wir Sieger sind und dass wir uns beherrschen können, dass unser Leben gekennzeichnet ist von dieser konstanten, edlen Lebensführung. Wir sollten solche sein, die das repräsentieren. Edle Lebensführung, eine gute, eine schöne. Das Wort ist ein interessantes, ist vielseitig. Was ist aber edel? Ja, das kann eine Frage sein. Da kommen wir wieder zum ethischen Pluralismus. Das heißt, für den einen ist das gut, für den anderen ist das gut. Ja, mir gefällt dieses und so weiter. Passen wir auf, wenn Petrus sagt, edle Lebensführung, dann definiert Gott in seinem Wort, was edel ist, was schön ist, was gut ist. Wir wollen also zurückfragen, wenn uns das nicht klar ist, was ist das eine Lebensführung, ein Wandel, der Gott gefällt, dann müssen wir neu fragen. Vielleicht zum vorigen Abschnitt zurückkehren, da haben wir solche Hilfen. Habt eine edle Lebensführung unter denen von den Völkern. Hier haben wir wieder das Volk Israel im Hintergrund als Vorbild. Petrus lebt im Alten Testament, das ist seine Bibel, aber er kommt auch von Jesus her, das ist seine neue Bibel. Und jetzt bringt er die zusammen, die gehören auch zusammen. So wie Israel eine Insel war in den Völkern der Welt, so ist heute die Gemeinde eine Insel unter den Völkern der Welt. Manchmal übersetzt man hier Heiden, das hat Luther getan, das wäre auch an und für sich richtig. Heiden ist ein sehr gutes Wort, insofern die Pluralität, das heißt die Mehrzähligkeit der einzelnen Menschen dadurch herausgestellt ist. Heiden ist ein Wort in der Mehrzahl. Das heißt, wir haben es mit mehr als einem Heiden zu tun. Und dann fragen wir, was ist ein Heide? Und wir wissen, das ist ein Nicht-Christ. In diesem Fall nicht jemand, der nicht Jude ist. Wie im Alten Testament. Da haben wir das Volk Israel und die Goyim, das waren die nicht-israelitischen Menschen. Es kann Nation sein, es kann aber auch der einzelne Mensch sein, je nach Zusammenhang. Goy kann ein ganzes Volk sein, kann aber auch ein einzelner Mensch in einem Volk sein. Kann sogar ein Israelit sein unter Umständen. Hier ist Israel als Volk, eine Insel, unter den Völkern ein Vorbild der Gemeinde. Und auch wir haben gleichsam Goyim oder Heiden, Nichtchristen um uns her. Unter diesen Nichtchristen sollen wir jetzt eine edle Lebensführung aufzeigen. Nationen ist eine nicht passende Übersetzung oder Wiedergabe. Es wird gebraucht, aber da ist Wörtlichkeit wirklich mit dem Übersetzer durchgegangen. Denn wir führen nicht eine Lebensführung unter Nationen. Wenn wir jetzt nach Hause fahren bzw. weiterfahren, haben wir nicht mit so vielen Nationen zu tun hier. Es leben keine 3, 4 Nationen hier, Esperweiler oder sonst wo wir hinfahren. Das sind einzelne Menschen, die nicht Christen sind. Das heißt, sie sind Menschen aus den Völkern, aus den verschiedenen Völkern, einzelne Menschen, die es gilt oder mit denen es gilt, zusammenzuleben und auszukommen als Zeugen, als Kinder Gottes. Wir leben nun unter diesen Menschen. Unter diesen Menschen sollen wir eine vorbildliche, Jesus-ähnliche Lebensführung zeigen. Damit sie da, jetzt kommt die Absicht, damit sie, die Nichtchristen, da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, aha, passen wir mal auf. Jetzt haben wir eine gute Lebensführung, haben wir eine edle Lebensführung und trotz dessen verleumdet uns jemand als einen Übeltäter. Warum? Wie kommt es dazu, dass jemand das für böse achtet, was aber gut ist? Wie?
Sie haben einen falschen Geist, Sie sehen das falsch.
Ja, Sie haben eine falsche Vorstellung von Gut und Böse. Sie haben falsche Maßstäbe. Sie haben eine andere Struktur, ethische Struktur. Was sagt Jesaja an dieser Stelle? Wehe denen, die Licht für Finsternis achten und Finsternis für Licht, Gut für Böse und Böse für Gut, Bitter für Süß und Süß für Bitter. Aber das tut die Welt, die auf den Kopf gestellt ist, ja? Die meinen, wir würden alles auf den Kopf stellen. Aber sie merken nicht, dass sie auf den Kopf stehen. Und dass wir eigentlich die Dinge auf die Beine wiederbringen wollen. Die haben keinen Sinn. Oder das heißt, ihr Gewissen ist verstümmelt. Sie haben nicht einen richtigen Sinn für das, was sich gehört. Und jetzt gilt es, Tag für Tag vorzuleben, was ist gut, was ist böse. Was ist Licht, was ist Finsternis. Da machen wir Christen viel zu oft mit und nehmen die Welt als Leitfaden für uns, als Leitbild für uns. Wir sollten die Leitbilder sein, wir sollten die Rolle, vorbildliche Rolle spielen. Wir sollten den Mut haben zu sagen, nein, so ist es. Und dann den Mut haben zu sagen, warum? Das hat Gott so gewollt. Glauben Sie nicht an einen Gott? Die meisten Menschen glauben schon an ein höheres Wesen. Wir dürfen sie daher daraufhin oft ansprechen. Die meisten Menschen sind nicht Atheisten, sondern sie ignorieren einfach Gott. Sie wollen nicht an ihn denken. Sie schalten da ab. Deshalb das viele Getöse und der viele Lärm, damit sie nicht denken müssen. Unsere Musik, unsere Töne sollten einladen zur Nüchternheit, zum Überlegen, zum klaren Denken. Elisa lässt sich einen Musiker holen, damit er zur Ruhe kommt und damit der Herr ihm Gedanken geben kann. Wir müssen von Gott her lernen zu denken und zurechtgerückt werden. Wir haben da noch eine ganze Menge zu lernen. Was ist angebracht? Was ist geschicklich? Das Neue Testament gibt uns da nicht klare Gebote. Viele Christen, auch die, die freiheitlich denken, Anführungsstrichen, die sagen, ja, wer bist du, dass mir das vorschreibst? So denkt die Schrift nicht. Sie denkt an den Herrn Jesus und wir haben uns zu fragen, ja, wie denkt Gott denn? Welche Vorstellung hat Gott dann? Und dann passen wir uns ihm an. Das ist eine Sache der fast der Intuitivität des Sinnes. Es ist etwas im Christen, das kannst du nicht definieren. Aber wer Christ ist, der merkt das. Ja? So denkt Gott, so ist Gott, so, ja, das, man erkennt dann, das ist richtig so. Wir leben nicht von Regeln, von einer langen Liste von Regeln. Und dann hacken wir sie ab. Ja, das habe ich jetzt getan. Das ist die Kleidung, die Gott gefällt. Und das ist nicht. Viele Christen denken so im Rahmen von Regeln. Ja? Das ist nicht die Art und Weise, wie Christen leben im Neuen Testament. Sie hat immer wieder gebraucht, immer wieder Wörter, die recht relativ zu sein scheinen. Für den, der gesetzlich denkt, für den ist erst aufgeworfen. Er weiß nicht, ja, was soll ich denn machen? Ein kleines Beispiel, Römer 11. Moment. Römer 13, Vers 11. Und dieses, das heißt, was er eben gesagt hat, da ihr über die Zeit Bescheid wisst, dass die Stunde schon da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, denn nun ist unsere Rettung näher, als da wir glaubten. Wir sollen also entsprechend leben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Dunkelheit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Wie am Tage lasst uns wandeln. Wie am Tage lasst uns wandeln. Was heißt das? Viele Christen, die hier einen solchen Vers lesen, zum Beispiel in der stillen Zeit, die lesen vielleicht den ganzen Abschnitt, weil das gerade dran ist, und dann haben sie es getan, und dann ist ihre stille Zeit hinter sie gebracht. Ja? Aber wenn wir jetzt uns nicht einschränken lassen, wir lesen nicht nach einem Plan. Ich will Gottes Wort lesen und dieses Brot jetzt und ich lese hier einfach. Es ist nicht meine Absicht, irgendwo hinzukommen, sondern einfach meinem Herrn im Wort zu begegnen. Dann begegnen. Und dann lese ich, wie am Tage lasst uns wandeln. Ja, was heißt das am Tage? Was ist das für ein Wandel am Tage? Ist er anders als ein Wandel in der Nacht? Sehen Sie, ein Christ muss das wissen. Er muss wissen, wie ein Wandel am Tag aussieht, wo man sich zeigen kann, wo das Gewissen einen nicht fragt. Ah, da hat jemand mich gesehen. Ja, und? Tadellos. Habt eine Lebensführung, die nicht anzuklagen ist. Wo immer, wir sollten es uns leisten, jederzeit gesehen zu werden. Von Natur aus ist es nicht praktisch, ja, wir sind noch im Leibe. Aber vom Geistlichen her sollte jeder uns beobachten können. Ich habe mich ein paar Mal ertappt. Ich habe mich gehen gelassen und dann plötzlich war jemand dort, den ich nicht erwartet hatte. Und dann schämt man sich, ja. Der sieht jetzt, wer ich wirklich bin. Am Tage. Das will kennengelernt werden von der Schrift. Das will gelernt werden. Das soll dieser Sinn will entwickelt werden vom Heiligen Geist. Weiter. Mit Anstand. Was ist Anstand? Ist es anständig, mit einer Mütze oder einem Hut in einen Saal hineinzugehen? Heute trifft man das sehr oft an, dass Leute immer noch die Mütze oder den Hut anhaben, während sie im Restaurant sitzen. Wir, die wir älter sind, andere Sitten kennengelernt haben, für uns ist das unanständig. Geht man durch die Tür, wenn wir etwas auf dem Kopf haben, wird es abgezogen. Ja? Das gehört sich dazu. Das ist für uns Anstand, für den anderen ist es nicht Anstand. Was ist jetzt anständig? Dies ist ein Wort, das an alle Christen, in Afrika, in Asien, in Südamerika, in Nordamerika, in Europa geschrieben ist. Paulus erwartet, der Heilige Geist durch Paulus erwartet von allen Christen auf der Welt denselben Anstand. Das kann man nicht regeln mit so vielen Regeln. Das will gelernt werden aus dem Zusammenhang des Wortes und aus der Erfahrung von anderen Christen und so weiter, bis das sich zurechtschüttelt in mir. Ah, das ist das Bild. Da reift man an in einem Sinn. Johannes sagt in 1. Johannes 5, er hat uns einen Sinn gegeben. Einen neuen Sinn, mit dem wir Gutes, ein neues Gewissen, mit dem wir Gutes und Böses auseinanderhalten können. Anstand ist so ein Wort, ein relatives Wort, aber es hat Form, es hat Inhalt und wir wollen diesen Inhalt lernen. Wir müssen zu einem Konsens kommen. Dieser Vers fordert es uns. Dieser Vers fordert von uns, dass die Gemeinde hier, die jetzt hier versammelt sind, dieselbe Auffassung hat über Anstand als eine in Afrika oder irgendwo. Wir sollten irgendwo hinkommen können und dasselbe Verständnis oder dieselbe Auffassung von Anstand haben als andere. Es ist klar, dass es nicht so ist. Deshalb sollen wir bestrebt sein, heranzureichen. Und wir werden jetzt aufgefordert, miteinander zu leben, bis wir alle zu dieser Einheit kommen, wie Paulus es in Epheser 4 sagt. Das nächste, nicht in Schlemmereien, das ist zum Teil nicht klar, ist schon klarer, in Trinkgelagen, nicht in Beischläfereien und in Ausschweifungen. Ja, was ist schon ausschweifend? Ja, der eine erlaubt sich dies, der andere das. Wann schweift mit? Ich bin jetzt in Römer 13 wieder. Ja. Römer 13, Vers 13. Nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Sein Wesen, seinen Charakter, seine Eigenschaften. Und trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Sehr praktische Worte, aber wie gesagt, nicht immer so klar für jemanden, der gesetzlich oder im Rahmen eines Gesetzes denkt. Auch in 1. Korinther 14 haben wir einen solchen Text, was den Gottesdienst betrifft. 1. Korinther 14 gegen Ende des Kapitels. 36? Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Meint jemand, ein Prophet oder Geistlicher zu sein? Erkenne er die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind? Ist jemand in Unkenntnis, sei er in Unkenntnis. Alles, der letzte Vers. Alles geschehe mit Anstand. Wieder. Was ist Anstand in einem Gottesdienst? Was gehört sich? Wir haben eine derartige Pluralität, was Gottesdienst betrifft, dass wir schon sortieren müssen. Und da geht es nicht nach unserer Meinung, nach unserem Geschmack, sondern was sagt die Schrift. Und das ist Arbeit. Das ist nicht von heute auf morgen zu klären. Wir müssen wirklich daran arbeiten, miteinander sprechen und testen, ob ich jetzt die rechten Empfindungen habe. Hat er vielleicht ein gesünderes Gewissen als ich? Und so weiter. Wir lernen voneinander und beide gehen wir zum Wort Gottes und betrachten das Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass wir zu Hause sind im Wort Gottes, dass wir einen Durst haben, ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Denn dort ist das Heil zur Gesundung unseres Zusammenlebens. Alles geschehe mit Anstand, das heißt in geziemender Weise und ordnungsgemäß. Unsere Ordnungsvorstellung muss von der Heiligen Schrift genährt werden und von dort her gesunden. Und dann können wir zu ähnlichen Auffassungen und Lebensweisen kommen. Nun kommen wir zum Schluss. Kommen wir zurück zu 1. Petrus 2. Wo sie euch als Übeltäter verleumden. Die Welt steht Kopf. Sie hat die falschen Maßstäbe, sie hat nicht die rechten moralischen Kenntnisse. Und eines Tages, wenn der Herr einmal Druck auf sie legt, sodass sie ernüchtert werden, dann werden sie einsehen. Ja. Petrus sagt, damit sie, wo sie euch als Übeltäter verleumden, aufgrund der edlen Werke, die sie gesehen haben, einmal Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Was ist der Tag der Heimsuchung? Der kann früher kommen oder der kann später kommen. Manch ein Nichtchrist ist Christen begegnet und sie haben ihm ein Zeugnis gegeben. Aber er hat es nicht angenommen, hat sie verleumdet. Nehmen wir einmal dieses Beispiel aus dem Text. Aber eines Tages kommt Gott und drückt etwas. Unfall, verliert seine Arbeit und er wird ernüchtert. Da kommt der Tag der Heimsuchung. Jetzt kommt Gott und zieht ihn zur Verantwortung. Und es kann sein, dass er dann ernüchtert wird und zurückdenkt an das Zeugnis der Christen, denen er schon begegnet war. Und da muss er einsehen, ja, die hatten doch recht. Geschieht das nicht in diesem Leben, wird es spätestens geschehen am großen weißen Thron. Da wird er stehen vor unserem Gott und er wird ihn daran erinnern. Und man soll bedenken, dort wird reichlich Zeit sein, die ganze Geschichte eines jeden Menschen aufzurollen. Reichlich Zeit, eine Ewigkeit von Zeit. Da ist kein Torschluss, keine Zeit. Da eilt es nicht. Dort wird Gott viel Zeit sich nehmen, um jedem im Gewissen klarzumachen, ich hatte doch recht. Sehen Sie es nicht ein? Diesmal du, denn er sprach nicht du zu, sie zu uns. Ja. Also dort wird er hat ja mit Ebenbildern zu tun. Er wird nicht mit Gewalt sie einfach so in die Hölle schicken, sondern er wird sie überführen. Dies war doch die Wahrheit. Du hast Jesus damals, als du noch nicht viel wusstest, verschmäht in deiner Unkenntnis. Aber es war genügend Licht dort, sodass du dich hättest zurechtfinden können. Du hast es nicht wahrgenommen. Die kleinen Weichenstellungen, ja, die sind so von so große Bedeutung, dass eine Ewigkeit davon abhängen kann, dass sie eines Tages Gott Recht geben am Tag der Verherrlichung, der Tag der Heimsuchung und ihn verherrlichen, ihm Recht geben. Ja, das sind die einleitenden Verse und diese Gedanken nehmen wir dann mit, wenn wir in die verschiedenen Lagen kommen. Es wären noch einige Dinge, ich weiß nicht, ob man dafür Zeit nehmen soll, einige Wörter oder Ausdrücke in Kapitel 3, Vers 9, in der Mitte, segnet in dem Wissen, dass ihr hierzu gerufen wurdet, damit ihr ein Segen erbt. Ich war auf einer Bibelschule und da erfahre ich, dass die Jugend irgendeinen Abend wohl gehabt hat und dann haben sie einander gesegnet. Und ja, wie sieht es denn aus? Offenbar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben jeweils zwei einander die Hände auf die Schultern gelegt und haben sie einander gesegnet. Ja und? Ja, wir haben einander gesegnet. Ja, was ist das? Man weiß heute nicht so richtig, was man da tut. Man segnet und meint da also irgendetwas weitergegeben zu haben. Ja, was ist Segnen? Da hilft uns zu überlegen, was ein Fluch ist, das Gegenstück. Fluch ist das, was zum Tode führt. Segen ist das, was zum Leben führt. Wenn Gott uns in Christus gesegnet hat, mit allerlei Segnungen, dann hat er uns alles gegeben, was zu unserem Leben dient. Segnen heißt Leben fördern. Das kann im Grunde nur Gott tun. Der Hebräerschreiber sagt, erinnert daran, dass nur ein Höherer einen anderen segnen kann. Der Höherer ist als wir. In diesem Fall nur Gott. Abraham hat den Melchisedek hat den Abraham gesegnet, aber als Prophet Gottes, als Priester Gottes an seiner Stadt. Er hat einen Segen Gottes weitergegeben an Abraham. Wir segnen, oder Römer 12 können wir auch anführen, nicht fluchen sollen wir, sondern segnen. Wir segnen oder haben einen Anteil am Segnen Gottes, wenn wir für andere beten, wenn wir Gott bitten, dass er ihnen Leben schenkt. Unseren Widersachern wünschen wir Leben. Wenn sie uns peinigen, sollen wir Gutes ihnen wünschen. Das heißt, das, was zu ihrem Wohl dient, zu ihrem Leben, körperlich und ewig, geistlich. Wir wünschen nur Gutes, nicht Böses. Und das erbeten wir von Gott und so segnen wir einander. Dann können wir diesem Wort nachkommen. Eine andere Stelle wäre später in Kapitel 3, das ist die berühmte Stelle vom Gefängnis. Was ist das Gefängnis? Am besten sind die Verse zu verstehen, denke ich, wenn man an die Zeit Noahs denkt. Der Apostel Petrus scheint zu sagen, damals, als Noah die Arche gebaut hatte, damals waren Menschen in einem Gefängnis. Einst, damals. Und damals ist Jesus gekommen im Geist und hat gewarnt und so weiter durch die Predigt von Noah. Und damals hat man Gott abgewiesen. So weiter. Nicht als ob nachdem Menschen gestorben sind, Jesus dann zu ihnen geht und ihnen noch einmal eine Gelegenheit gibt. Das wäre schriftwidrig. Aber das ist jetzt etwas kurz angedeutet, was ein schwieriger Vers bedeuten könnte. Wir kommen zum Schluss und wollen noch den Segen des Herrn erbitten für unseren weiteren Weg. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, in deinem Wort ist Leben, ist das, was unser Leben nährt. Wir leben von jedem Wort, das in deinem Wort steht. Wir danken dir, Herr, dass darin der Segen für unser Leben liegt. Herr, unsere Worte sind kümmerlich, aber dein Heiliger Geist kann dein Wort verklären in uns und kann uns auch wachsen lassen durch dein Wort. Wir bitten dich, Herr, schenke es einem jeden von uns, das mitzunehmen, was du uns geschenkt hast, in die weiteren Tage unseres Lebensweges. Und lass es, Herr, dazu kommen, dass wir reif werden, stark werden, heilig werden, Säulen werden für dich, Lampen, Leuchter für dich in dieser dunklen Welt. Lass uns, Herr, Beispiele sein von dem, was richtig ist, von dem, das dich verherrlicht. Lass uns, Herr, Nein sagen mit großer Entschiedenheit zu dem, was verkehrt ist. Lass uns, Herr, Geduld haben mit denen, die straucheln, unwissend sind. Bitte, Herr, nimm du uns an die Hand und führe du uns. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören sind dürfen, dass du unser Hirte bist. Wir möchten einander dir anbefehlen für die weiteren Wege. Lege du deine Hand zum Guten auf einen jeden von uns. Führe du uns, bis wir eines Tages uns wieder treffen, spätestens bei dir. Amen.
Amen. Amen.
Wollen wir noch zusammen singen? Ja, gut. Das ist sehr gut.